Hallo Thomas.
Hallo Bochum.
Ach so, ich bin jetzt gar kein Individuum mehr.
Du bestehst aus Bochum.
Ich bin Bochum.
Fleischgewordenes Bochum.
Hallo Berlin, kann ich da nur sagen. Dieser Podcast wird aufgezeichnet am Pfingstsamstag, ist das richtig?
Das ist absolut korrekt. Und ihr hört uns aber am Pfingstmontag.
Naja, vielleicht gibt es Leute, die uns auch später hören.
Und dann, du bist ein so schlimmer Klugscheißer, aber du hast natürlich recht.
Man kann das ja hören, wann man will. Ist ja ein freies Land.
Man kann das hören, wann man will.
Bitte schön, das hörst du, wann du willst.
Es ist egal, wann du dich hörst.
Das geht sich aus.
Du kannst das hören, wann du unter der Dusche stehst, bitte.
Ja, gescheißen.
Gescheißen, du kannst es auch hören, wann du puderst. Das ist eigentlich eh wurscht.
Sag mal, Pfingsten. Ja. Ich muss immer wieder nachgucken, was das eigentlich ist, Pfingsten. Denn Weihnachten weiß man ja und Ostern weiß man ja auch in der christlichen Mythologie. Aber Pfingsten war immer schönes, langes Wochenende und so.
Ja.
Und so. Aber man weiß jetzt gar nicht genau so, was das jetzt eigentlich ist. Und das ist irgendwas mit irgendeinem Geist, der in irgendeinen reinfährt, glaube ich. Ne?
Ja, ich bin.
Weißt du das?
Ich bin genauso ein Banause wie du. Und ich weiß es auch nicht. Ich erinnere mich an zwei Dinge. Und so einmal an den großartigen Emil Steinberger, der ja diesen...
Octon.
Genau. Und dann eben Pfingsten, ja, das könnte einen Gay haben. Ja, das ist also dieser wunderbare Sketch, wenn er das Kreuzworträtsel macht.
Das Kreuzworträtsel, ja, legendär.
Legendär. Und zu DDR-Zeiten gab es das sogenannte Pfingsttreffen der FDJ. Und da
das wäre jetzt meine Frage. Ja. Hattet ihr... in der DDR überhaupt Pfingsten?
Wir hatten noch nicht mal Pfingsten.
Gab's das? Naja, aber ihr seid ja doch sehr, sehr, ne, ihr hattet, ich nehme an, ihr hattet Weihnachten, ihr hattet Ostern, ihr habt dann halt diese komischen Begriffe gehabt, Jahresabschlussengelfigur oder wie das da hieß und so weiter. Also ihr habt da immer so eine Kirche und so weiter. Also Pfingsten hattet ihr auch, aber die Partei hat das ja dann quasi zu ihrem eigenen Treffen gemacht, Pfingsttreffen oder
absolut. Also es fing eigentlich damit an. Ich habe jetzt vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich es einfach mal wissen wollte. Es fing an mit dem Deutschlandtreffen in den 50er Jahren, als die Genossen sozusagen immer noch über ein geeintes oder vereintes Deutschland nachgedacht haben. Und das war dann ein Deutschlandtreffen, also der deutschen Jugend, Ost wie West. Das war eine Festivität, die in Ost-Berlin stattfand. Aber es war natürlich klar, es sollte ein vereintes oder ein geeintes Deutschland nach Vorgaben der DDR-Regierung sein.
Ja.
Im Laufe der.
Wir haben gedacht damals, wovon träumt ihr nachts?
Genau. Und dieses Deutschland, das Deutschlandtreffen, das gab es dreimal.
Ja.
1951 und dann nochmal 58 oder was weiß ich. Und dann 1964. Und aus diesem Deutschlandtreffen 64 ist dann der Jugendradiosender Deutschlandtreffen 64 erschienen, der beziehungsweise entstanden, DT64. Das war sozusagen der Radio, das Jugendradio des Berliner Rundfunks oder des DDR-Radios. Und der war eben so beliebt, dass dieser Sender dann blieb. DT64 gab es dann noch bis Anfang der 90er Jahre. Aber das Deutschlandtreffen gab es dann nicht mehr. Das gab es dann irgendwie ab den 70er Jahren gab es dann das Pfingsttreffen der FDJ. Da traf man sich dann in Berlin, der Hauptstadt der DDR. Und da trafen sich dann sozusagen die ganzen FDJler. Und da gab es eben kulturelle Veranstaltungen auf den Straßen und auf den Plätzen. Und daran erinnere ich mich.
Warst du auch dabei?
Ich war auch dabei, beziehungsweise ich war da nur einmal dabei. Also man hörte immer davon und das war natürlich ein staatstragendes Event, das Pfingsttreffen. Ich war einmal dabei als Schauspielschüler. Das war 88 und da haben wir etwas gemacht, was ich überhaupt nicht kann. Und zwar haben wir Impro-Theater gemacht mit unserem Schauspiel, mit meinen ganzen Kommilitonen.
Da warst du schon auf der Ernst Busch?
Ja, da war ich schon auf der Ernst Busch. Von 87 bis 91 war das ja. Also ich habe das historisch wirklich fantastisch getimt.
Super, ja.
Ja, zu Beginn des dritten Studienjahres fiel die Mauer. Also besser konnte es eigentlich nicht sein. Und da habe ich dann, ich kann mich da aber nur noch dran erinnern, weil ich zu der Zeit eine Freundin in Berlin hatte, aber parallel dazu noch eine Freundin in Leipzig. Und das Problem war, dass die sich ankündigte, nicht per Handy, sondern mit Telegramm. Und ich hatte, und dann schrieb sie, ja, mein lieber Thomas, ich komme jetzt morgen zu dir und du hast mir erzählt, du machst da mit und so. So, und dann standen die beiden Mädchen, eine rechts und eine links, neben, eine rechts neben der Bühne, andere links von der, und ich habe dann irgendwie versucht, wie kriege ich das hin, dass die sich nicht über den Weg laufen. Ich habe es geschafft und beide Mädels wissen es bis heute nicht, dass da was war.
Also, aber wenn sie jetzt den Podcast hören, wissen sie es, ne?
Wahrscheinlich.
Du, wahrscheinlich. Du warst ein schlimmer Finger.
Nein, ich war kein schlimmer. Ich war jung, verstehst du? Ich war jung, ja, ich sah ja, gut
also
aus.
Das hätten wir uns nie erlaubt im Westen. Also das ist die Ossis wieder überall und weißt du. Aber das ist doch, eigentlich ist es doch die Geschichte von Meyerhoff.
In gewisser Weise.
Ist es eigentlich die Geschichte in dem letzten Meyerhoff-Band von ja. Hans-Joachim Meyerhoff?
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt.
Ich auch nicht.
Ich glaube, gemeinsam ist man alleine, zusammen oder? Besser alle. Auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, schon mal über Meyerhoff
gesprochen. Ja, fantastisch.
Und, schwankt er aber zwischen Bielefeld und Dortmund.
So ist es.
Und du hast zwischen Leipzig und Berlin geschwankt. Über was wir heute reden möchten, ist genau dieses Thema eigentlich. Du bist ja in Leipzig geboren und groß geworden. Ich bin in Bochum geboren.
Und, ja.
Und ja, jetzt war die Pointe, musst du jetzt sagen, nicht groß geworden.
Ach so.
Ja, Entschuldigung. Also,
musst, ja, also, aber guck mal.
Impro ist wirklich nicht so dein Ding,
Thomas. Na, ich mache nicht solche plumpen Witze und ich will dich auch nicht langweilen mit Witzen, die wirklich jeder macht. Ich meine, du machst es selber auf der Bühne.
Ich mache das ja selber.
Also, ja, ja.
Das ist schon okay. Und
groß geworden ist
in Leipzig, man kann ja sagen, das sind so Städte. Leipzig bekannt durch Bach, Bochum bekannt durch Grönemeyer, da weiß ich jetzt nicht, was schlimmer ist, aber es sind Großstädte, aber es sind jetzt nicht so Megacities, es ist jetzt nicht Berlin oder es ist jetzt nicht irgendwie Köln oder so, sondern ich lebe ja auch sehr gerne immer noch in Bochum seit über 50 Jahren, weil das eben jetzt auch gerade in dieser komischen Zeit halt auch eine sehr, sehr übersichtliche Stadt ist und man kann die Wege sogar auch laufen und so weiter, ist alles in Ordnung, aber ich bin natürlich mitten im Ruhrgebiet. Und das Ruhrgebiet besteht ja aus verschiedenen Städten. Das muss man immer noch dazu sagen, weil viele Leute denken dann immer so, ja, Ruhrgebiet, da fährt man dann, was weiß ich, von Bochum nach
Da fährt
Dortmund.
Man rein?
Man fährt einfach rein. Es gibt ein Ortsschild und das war's.
Ja.
Also du weißt teilweise nicht, bist du jetzt in Duisburg oder in Oberhausen oder ist jetzt hier schon Bottrop? Also das ist ja.
Aber was alle gemein haben im Ruhrgebiet, sie laufen alle mit einer Grubenlampe rum, ne?
Das alle, ist halt ja, natürlich. Ich war ja auch nicht im Kindergarten, ich war in einer Untertagesstätte.
Und alle haben schwarze, schwarz geruste, kohlengeruste Gesichter.
Naja, es war schon früher so, dass wenn hier die Zechen waren, dass du die Wäsche nicht raushängen konntest. Das war so.
Das war in Leipzig übrigens auch so.
Das war auch so, ja, ja. Um da mal wieder hier zwei Opas erzählen vom Krieg. Aber was ich sagen will, worauf ich hinaus will jetzt bei diesem Podcast ist, dass dadurch, dass ich ja in einem Verbund von verschiedenen Städten quasi lebe und immer gelebt habe, ich halt auch immer mal woanders hin konnte und mal nach da. Und mir geht's jetzt in diesem Podcast eigentlich so um eine Art ja, Städtepartnerschaft, Städtefeindlichkeit.
Mhm.
Dadurch, dass verschiedene Städte sich mit der Nachbarstadt oder mit der ein paar Kilometer entfernten Stadt nicht so grün sind, entsteht ja eine gewisse Reibung. Ich sag jetzt mal Köln-Düsseldorf.
Ja.
Ich sag jetzt mal Frankfurt-Offenbach. Da ist nur der Main dazwischen. Ich sag mal Mainz-Wiesbaden.
Ja.
Ja. Also das sind so bekannte Städte, so Städtefeindschaften, wo wenn man zum Beispiel in Köln auftritt und man macht einen Witz über Düsseldorf, dann hat man schon gewonnen. Ne? Ja, es ist eigentlich sehr
am besten, man sagt in Düsseldorf nichts mit Köln oder so, dann ist man schon mal auf der sicheren Seite.
Ja,
also oder das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man in Düsseldorf auf die Bühne kommt und sagt, hallo Köln, da hat man schon mal schlechte Karten.
Na, das habe ich mal in Köln gemacht. Ich habe erstmal hallo Düsseldorf gesagt und das war auch bei der Eröffnung des Köln Comedy Festivals. Das war auch sehr, sehr lustig.
Ja, ich war dabei, danach war die Stimmung etwas frostig.
Ja, nu, aber das ist aber...
aber das machst du ja gerne, du eckst ja gerne.
Ich wollte die Marke mal einfach mal, die Latte mal einfach hochsetzen.
Die Latte hochsetzen. Die Latte liegt hoch, ja.
Und ich finde, sowas ist eigentlich immer sehr, sehr gesund. Oder ich sage jetzt mal Dortmund, Gelsenkirchen, sind natürlich Städte, die total verfeindet sind, fußballtechnisch. Und es gibt so diesen Satz, Dortmund, da fliegen die Daumen zum Kacken hin, so, ne? Nach dem Motto. Aber diese Städte, und das sage ich auch immer, brauchen sich natürlich auch. Die definieren sich quasi durch ihre Feindschaft.
Ja.
So. sozusagen. Und Dortmund wäre ohne Gelsenkirchen nichts und Gelsenkirchen wäre ohne Dortmund auch nichts. Ne? Also das ist ja das, darauf fiebert man ja hin, auf das Derby. Ne? Mhm. Sowas hatte Leipzig, glaube ich, nicht, oder? Gab es eine Stadt oder ist es, also, oder ist es Halle?
Ja, nee, also wenn man, also ich habe da mal drüber nachgedacht, während du da gerade geredet hast und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das, was ihr da im Westen habt, eigentlich viel, viel gesünder war, als das, ja, was im Osten passiert ist. Denn eigentlich gab es für alle Städte in der DDR nur eine schlimme Gegnerstadt, wenn man so will, oder eine Stadt, die alle Ossis gehasst haben, und das war natürlich Berlin.
Ja.
Weil Berlin, Hauptstadt der DDR, wie sie sich ja auch nannte, war ja Repräsentant und Aushängeschild der SED und auch der Deutschen Demokratischen Republik. Und da wurde natürlich alles wirtschaftlich und kulturell und alles, was es gab und an Geld, alles reingepumpt ohne Ende. Und was ganz besonders vielen Ossis übel aufstieg, war natürlich die Versorgung, die wirtschaftliche Versorgung. Also die Kaufhallen waren eben nicht so gut bestückt in Sachen Obst und Gemüse und Waren des täglichen Bedarfs. Das Sortiment war längst nicht so gut wie in Ost-Berlin, beziehungsweise in der Hauptstadt der DDR. Und somit haben eigentlich viele Ossis mit Neid und auch mit Missgunst nach Berlin geguckt, weil natürlich sich die DDR, oder die DDR hat Berlin als Aushängeschild benutzt und hat natürlich dann Sachen behauptet, die im übrigen Teil der DDR gar nicht stattgefunden haben. Und es gab auch viele, die sind zum Einkaufen nach Berlin gefahren. Also weil es einfach viele, viele Sachen einfach nicht gab. Und gerade wenn es um Südfrüchte ging und Bananen und um irgendwelche Orangen oder irgendwelche anderen Geschichten, das ist eben passiert. Aber natürlich gab es auch wiederum, muss man auch wirklich Unterschiede sehen. Leipzig war zum Beispiel, glaube ich, schon die Nummer zwei in den Städten, weil Leipzig eben auch ein Aushängeschild war. Leipzig war schon immer eine Messestadt, das ist bis zum heutigen Tage. Leipzig war schon immer eine Kulturmetropole, nicht nur wegen Bach, sondern den ganzen...
auch wegen der Prinzen?
Auch wegen der Prinzen, nein, aber eben Gewandhaus, das war ja auch so ein Aushängeschild. Also die DDR hat immer versucht, ihre Städte und das Land auch gut zu repräsentieren. Das hat sie auch mit Menschen gemacht, das hat sie natürlich auch mit Sportlern gemacht. Und da war natürlich Leipzig auch relativ weit vorne und deswegen war die Versorgung in Leipzig auch nicht so schlecht wie zum Beispiel in anderen Städten oder in Kleinstädten oder in Dörfern. Aber das,
also ich habe jetzt immer gedacht, dass Leipzig und Halle ist ja Anhalt, ne?
Oder ja, was? Das ist schon Sachsen-Anhalt, das stimmt.
Genau, und da ist aber, das ist nicht so weit, ne? Oder?
Das ist gleich um die Ecke und was ganz merkwürdig ist, obwohl es Sachsen-Anhalt ist, also der frühere Sender Leipzig, der ja jetzt MDR heißt, also das Radio, war ja früher in Leipzig in der Springerstraße und die sind dann aber nach Mauerfall nach Halle umgesiedelt. Und was ich ganz merkwürdig finde, warum sind die in Halle? Das Fernsehen, MDR-Fernsehen ist in Leipzig geblieben, aber Radio ist nach Halle. Und es gab so eine verfeindet wollte ich jetzt nicht sagen, aber es gab immer so eine arrogante Überheblichkeit der Leipziger den Hallern gegenüber. Man sagte immer, in Halle wären die Blöden nicht alle.
Darauf wollte ich hinaus. Genau. Den Spruch hatte ich irgendwie im Hinterkopf und da gab es immer so dieses, geh doch nach drüben, da mach doch darüber. Das ist ja dieses, ne, dieser Spruch, ne? Und geh doch, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch nach da. Ne? Und deswegen, also, aber mit Dresden hattet ihr keinen Beef.
Wir hatten mit Dresden kein Beef. Dresden hat ja so eine Sonderstellung in gewisser Weise, weil es natürlich auch eine Kulturhochburg war, also wenn man jetzt den Zwinger hat und die ganzen anderen schönen und die Gemäldegalerie und das Theater und Semperoper, das war ja auch so ein Aushängeschild der DDR-Regierung. Radeberger, nicht zu vergessen, natürlich. Und die Kabarettszene und die Kultur- und Kunstszene, die aus Dresden kam. Aber Dresden war immer so ein bisschen außen vor, weil es tatsächlich das Tal der Ahnungslosen war. Weil die waren wirklich anders, weil sie eben kein Westfernsehen gucken konnten. Und es gab natürlich welche, die haben dann irgendwie geguckt, wie sie noch Westfernsehen rangucken können. Aber das war eben das Tal der Ahnungslosen. Und deswegen waren die immer ein bisschen außen vor. Aber ich weiß noch, dass ich ab und zu dann als Student oder dann auch schon mit 16, 17 bin ich nach Dresden mit dem Zug gefahren, es ging ja ratzfatz und habe mir da Theaterstücke angeguckt, also Inszenierung Da waren eben tolle, da war Sylvester Groth, der dann später auch abgehauen ist. Der spielte dann Amadeus von Peter Schäffer oder Don Carlos und so. Da waren einfach tolle Schauspieler und da sind wir dann hingefahren als Truppe und haben uns dann Inszenierungen angeguckt.
Und war Dresden die arme Sau unter den Städten in der DDR?
Nee, würde ich so nicht sagen. Es war ja eine große Stadt. Und würde ich so nicht sagen. Ich glaube, was es wirklich so getroffen hat, das waren so die kleinen Gemeinden, die Kleinstädte und die Dörfer und die kleinen Gemeinden, die waren relativ am Arsch, weil da gab es ja nichts zum Repräsentieren.
Aber gab es ja nicht irgendeine Stadt, wo man gesagt hat, darfst du auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe ja die Städte auch nur durch die Namen gekannt. Also jetzt so das Eisenhüttenstadt und Bitterfeld und was gab es noch?
Es gab so Kleinstädte wie zum Beispiel Schwedt, da wollte keiner hin.
Oder Schwedt, das ist da, wo Achim Menzel das Autohaus nicht gefunden hat.
Genau.
In dem Lied Brandenburg von Reinhard Grebe.
Ja, natürlich Schwedt. Natürlich Brandenburg hatte auch immer einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Aber dann eben zum Beispiel wir als Schauspielschüler, wenn es dann darum ging, irgendwo, wo kriegst du dein erstes Engagement? Es gab dann eben solche Sachen wie Parchim zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann aber trotzdem Leute wie Leander Hausmann oder Frank Castorf eben ihre ersten Gehversuche gemacht haben.
Die ja dann in Bochum gelandet sind. Ne?
Die dann in Bochum gelandet sind.
Genau.
Ne?
Und im nächsten Podcast von Schneterbinder Streberch erzähle ich, wie ich mit Leander Hausmann im Puff war. So, das ist jetzt mal ein Teaser. Mic drop.
Also jetzt hast du selbst mich mal neugierig gemacht.
Jetzt aber hallo. Was war mit Magdeburg? Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, glaube ich. Magdeburg.
Magdeburg. Ja, Magdeburg war auch eine Großstadt und die war ja auch nach dem Krieg total zerbombt und kaputt. Und die haben ich sage es mal so ganz revanchistisch, das haben so die Kommunisten richtig schön kaputt aufgebaut. Also es ist wirklich eine Stadt, finde ich, die sich dann über lange Zeit erst wieder finden musste. Also ich sage mal so architektonisch Ostzeit eine sehr, sehr hässliche Stadt, eben mit breiten Alleen, wo fünf Panzer nebeneinander gut durchpassen. Mhm. Hatten aber auch ein tolles Theater und ich habe natürlich es auch immer so ein bisschen eingeschätzt, oder beziehungsweise für mich, die Einstufung lief bei mir immer so kulturell. Gibt's da gute Musik? Gibt's da gutes Theater? Was ist da eigentlich los? Sind da gute Konzerte und so? Ich bin ja auch rumgefahren und habe mir verschiedene Sachen angeguckt. Und da waren die Großstädte waren immer gut bestückt, weil sie natürlich auch immer zum Repräsentieren musste man natürlich auch immer Geld reinbuttern. Wie war denn das bei dir? Bist du irgendwie im Ruhrgebiet zu irgendwelchen Städten? Gab es für dich so Wallfahrtsorte oder so?
Ja, also ich habe natürlich das große Glück hier in Bochum, dass das Bochumer Schauspielhaus jetzt wieder unter Simons absolutes Weltklasse-Theater ist. Das war es, als ich angefangen habe. Du hast ja Schauspiel studiert, ich habe ja Theaterwissenschaft studiert. Und das Bochumer Schauspielhaus war auf einer Ebene mit dem Burgtheater in Wien und auch mit dem Berliner Ensemble, also das war, oder Hamburg, ja, das war also, da war Andrea Breth, das war auch, und später dann Hausmann und zwischendurch hing es dann mal wieder so ein bisschen durch und dann hatten wir so die Ära Hartmann, das war so, aber hatte auch gute Sachen, aber ich hatte hier wirklich vor Ort das beste Theater im ganzen Ruhrgebiet.
Ja.
Es gab Studentenkarten, die haben 5 Mark gekostet, also ich weiß nicht, wie oft ich in der Woche im Theater war.
Ja,
ich habe mir damals Was ihr wollt von Andrea Breth angeguckt, bestimmt 7-8 Mal. Also, und da hat Rolf Schulz den Andrew Bleichenwang gespielt.
Oh,
Rolf Schulz, der Sprecher von Robert Redford und Anthony Hopkins und Patrick Stewart. Da hast du die Augen zugemacht und hast gedacht, da steht jetzt Robert Redford auf der Bühne.
Und das ist doch auch der, der dann sagt so, das Auto. Das ist doch Rolf Schulz.
Ja, das ist sein Sohn. Rolf Schulz ist ja leider verstorben und das ist jetzt sein Sohn, der genauso spricht wie sein Vater.
Was natürlich von unserem lieben Kollegen Jan van Weide. Ne, der parodiert das ja ziemlich gut. Und schöne Grüße an Jan van Weide, der macht ja auch einen schönen Podcast.
Naja, und wir hatten natürlich auch, es gab das Theater in Dortmund, es gab das Grillo in Essen, Grillo-Theater, es gab auch in Duisburg ein Theater. Also, und dann, ich bin dann auch nach Köln gefahren, ich bin einmal für Macbeth nach Bonn gefahren und Düsseldorf natürlich auch. Also, es gibt, glaube ich, in keine größere Theaterdichte als im Ruhrgebiet, vielleicht noch in New York oder im West End in London. Ne? Aber du bist wirklich immer hin und her gefahren und hast da natürlich auch verglichen. In Bochum war es so, oder ich denke an die Ruhrfestspiele in Recklinghausen, das ist ja auch ein Riesending. In Bochum war es so, da bist du einfach reingegangen, da bist du in Jeans reingegangen, da bist du einfach direkt von der Arbeit ins Theater gegangen. Ja, da hast du dich nicht umgezogen und papiert. Ja. In Dortmund war es anders. In Dortmund gab es ein ganz anderes Publikum und wir saßen dann da und, weißt du, die jungen Wilden, Sturm und Drang, gerade mit sich, mit Theater sich beschäftigen und wow, Larpoa und so weiter.
Ja, super.
Und dann
ja.
saßen dann da wirklich so parfümierte, hochtupierte Matronen und so, ne? Und ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Das war so ein bisschen seltsam. Ja. Ich hatte aber meine ersten Theater. Wir müssen mal wann anders mal über Theater reden, weil mir geht es jetzt wirklich um Städte nochmal. Also da, wie gesagt, im Ruhrgebiet, wir haben es einfach gut, dadurch, dass wir so viele Städte sind, können wir uns aneinander auch
Aber in Deutschland, du bist da auch in Deutschland unterwegs gewesen. Bist du mal irgendwie für ein Theaterstück nach München gefahren oder irgend sowas?
Nee, das nicht. Ich bin später dann, also einmal im Jahr nach London für ein Theaterstück und für mehrere Tage, und um mir da Theater anzugucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch noch nie in Hamburg im Theater. Mhm. In Berlin ja, aber in Hamburg nicht. Ich war auch in München. In Frankfurt war ich einmal. In Frankfurt habe ich Marianne Hoppe als King Lear gesehen.
Oh, super. Ja.
Nicht schlecht. Aber wir hatten dadurch, dass wir halt so eine große Dichte haben im Ruhrgebiet, natürlich auch, wir können uns immer reiben an den anderen Städten. Jetzt nicht nur Schalke, Dortmund und Köln, Düsseldorf.
Aber ich habe manchmal, also als Außenstehender, habe ich manchmal den Eindruck, dass das Ruhrgebiet sich eigentlich in erster Linie über Fußball definiert. Wer die Guten sind, wer die Schlechten sind.
Ist wichtig, aber weißt du, Fußball ist so wichtig. Natürlich, man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob Fußball im Moment wichtig ist, ob das mit den Geisterspielen eine Sache ist, ob man nicht lieber sagen sollte, wir müssen jetzt die Theater unterstützen und so. Aber im Moment, und das hat das jetzt auch wieder gezeigt, das sind ja auch so Sozialstudien, die man jetzt betreiben kann, Fußball ist Brot und Spiele.
Ja.
Fußball ersetzt den Krieg.
Ja.
Also nicht nur weltweit durch die WM und durch die Europameisterschaft, sondern das sind Auseinandersetzungen auf einer mehr oder weniger freundschaftlichen Ebene. Ich habe immer, wenn ich Fußball, WM oder EM, war ich eigentlich immer in Italien und es war immer total toll. Wenn du das auf so einer kleineren Ebene wie der Bundesliga oder so einer Bezirksliga hast, da hast du natürlich dann halt auch Arschlöcher und die zicken sich dann natürlich auch an, und diese Feindschaft mit Schalke und Dortmund, das hat auch sehr, sehr unschöne Momente natürlich. Aber als vor wenigen Jahren der Bombenanschlag war gegen den Dortmunder Bus.
Ja,
Und da haben die Schalker auch gesagt, das ist jetzt, wir sind hier Ruhrgebiet, das geht gar nicht. Also da, da war eine sehr, sehr, das tat auch gut. Da hast du gemerkt, da ist eine große Solidarität. Also es gibt etwas, was wichtiger ist als diese Feindschaft, und das wissen auch die meisten, nur sie würden das natürlich niemals zugeben. Mhm. Aber dadurch, dass wir so eine Konkurrenz haben und auch so eine Stadtkonkurrenz haben und uns reiben und aneinander auch hängen, definieren wir uns halt auch und nehmen uns halt auch teilweise nicht so wichtig. Ja, zum Beispiel als die Love Parade war in Duisburg vor 10 Jahren, das ganze Ruhrgebiet stand zusammen in dem Moment.
Ja.
Das hat natürlich den Leuten, die da gestorben sind und die schwer verletzt worden sind, nicht viel gebracht, aber das sind so diese Momente, wo du merkst, oh, und ausgerechnet Duisburg ist so von den Großstädten eigentlich so die arme Sau, weißt du, ganz hart getroffen, ganz hart gebombt, die Clans und die Mafia, kurz vorher waren noch die Mafia-Morde in Duisburg, und das ist wirklich, und Duisburg hat wirklich schöne Ecken und ist schön, hat ein tolles Theater und so weiter, aber man steht dann doch so ein bisschen so zusammen, und das kann halt nur dann sein, wenn du wirklich auch eine gewisse Nähe hast, und das hat zum Beispiel, und das habe ich ja immer wieder festgestellt und das ist auch immer wieder Thema bei mir, das hat so eine Stadt wie Berlin, hat das nicht.
Ja.
Berlin ist, mit was soll Berlin sich messen? Mit Potsdam? Ja. Oder München? München ist genauso. München, kann man sagen, ist eine der blasiertesten Städte überhaupt.
Mhm.
Kann man so, unterschreibe ich so. Ist mir jetzt egal, ob jetzt noch Leute zu mir kommen, wenn ich in München bin, aber das ist nun mal so. München, da sitzen die ganzen Versicherungen, da sitzt BMW, da geht es um Geld. Da geht es eigentlich noch mehr um Geld als in Frankfurt. Frankfurt liegt halt in einem Gebiet von Städten. Du bist schnell in Mainz, du bist schnell in Offenbach, du bist schnell in Wiesbaden und so weiter. Das ist noch ein bisschen was anderes. Hamburg ist auch so eine Stadt, weißt du? Aber Hamburg ist halt geil.
Hamburg ist geil. Aber worüber ich wiederum glücklich bin, ist ja, dass der Bürgermeister von München ist ja SPD, wenn ich mich nicht irre, oder? Ist doch so.
München ist sehr rot.
Ja, ja, eben.
Trotzdem, München, ist München, und das weißt du auch, ja, als sehr, sehr speziell und sehr in sich auch.
Ja.
Das ist dieses Mir san mir.
Ja, und was ganz merkwürdig ist, dass sie wirklich so, ja, also man hat ja, es gibt ja so Witze irgendwie von Otto Walkes aus den 70er Jahren, wo er dann irgendwie sagt, und Bayern wird überdacht. Also manchmal habe ich so den, man hat manchmal so den Eindruck so, also am liebsten würden die so eine Mauer um sich selber machen und sich, oder beziehungsweise möchten sich am liebsten abspalten, die Münchner und die Bayern, und sagen, wir machen unser eigenes Ding, wir sollen mir. Also das finde ich auch so, von außen betrachtet befremdet mich das, wo ich sage, aber ihr gehört doch zu Deutschland oder gehört ihr nicht mehr zu Deutschland? Also auch so von der Politik, die sie manchmal so fahren und die Sprüche, die sie so machen. Also jetzt im Moment machen sie es gut, teilweise, manchmal auch nicht, aber das ist schon... Also
es ist so, ich finde, München und Bayern im Besonderen ist schon so ein bisschen wie Schottland. Das ist ein eigenes Land in einem Land.
Total. Ne? Das ist ein sehr schöner Vergleich.
Und das mit dieser Mauer drumherum, und da sind wir wieder bei Berlin, das ist ja nicht nur eine Mauer, die wirklich existiert hat, sondern ist ja auch eine Einstellung, die Mauer in den Köpfen.
Ja.
Ne? Und Hamburg ist eben das Tor zur Welt, das hat den Hafen, das ist einfach rein, raus, und man kann sagen, ja, die Hamburger mögen die Bremer nicht, das ist aber auch, glaube ich, mehr ein Fußballding. Ich glaube, den Hamburger ist Bremen total egal. Bremen ist ja auch zum Beispiel eine total geile, schöne Stadt.
Ja.
Und aber ich finde halt, und das ist eben das Problem, was diese Städte haben, wie München oder auch Berlin ist, oder auch vielleicht auch London, das, aber London ist natürlich auch dann schon wieder so groß, ist das, dass du nichts hast, an dem du dich spiegeln kannst, an was dich komplimentiert, was dich zwingt, dich selber in einer anderen Perspektive mal zu sehen.
Ja.
Und du kannst da nicht, wenn du keinen Spiegel hast, kannst du nicht reflektieren.
Ja, ja.
Oh, das war jetzt deep. Hast du gemerkt? Ja, da kannst du dir aber einen Bettvorleger draus häkeln.
Ja, ehrlich, du. Nee, das ist, ich habe mitgeschrieben und das werde ich jetzt...
Von mir selber beeindruckt gerade.
Hast gerade eine Gänsehaut.
Nee, aber ich bin selber, also hallo.
Mein Lieber,
Respekt. Nee, aber das ist, ich glaube, das ist so halt so ein bisschen das Problem. Deswegen hat mich das interessiert, wie es in der DDR war mit den Städten. Weil das ist ja auch was Gesundes, so ein Austausch.
Absolut. Also. Ich glaube ganz einfach, dass es zu DDR-Zeiten, man kam sich so... also so ein bisschen wie Fußvolk vor, die dafür sorgen, erstmal, dass der äußere Schein nach außen gewahrt wird, zum einen, und zum anderen, dass es den Leuten in Ostberlin gut geht. Ne? Ja. Also das war immer so, darüber waren wir uns eigentlich alle einig, dass der Feind eigentlich Berlin ist. Und jeder, der aus Berlin kam und icke dette, kicke mal und so, die sind sowieso alle doof. Aber es gibt natürlich auch so diese... auch so eine gekünstelte Feindschaft zwischen Berlin und Sachsen, so, aber das ist eigentlich auch Blödsinn. Das gibt es in dem Sinne nicht. Und es gibt vielleicht so den Neid der Leipziger auf Dresden, weil Dresden ist ja nun Bundeshauptstadt, also, ne, und das ist
Landeshauptstadt.
Landeshauptstadt. Und eigentlich, wir Leipziger sind natürlich der Meinung, das müsste natürlich umgedreht sein. Leipzig müsste eigentlich Landeshauptstadt sein, aber im Großen und Ganzen ist es auch wurscht. Ja, es ist so, Leipzig ist
die Stadt der Herzen.
Nein, aber ich meine, Leipzig, machen wir uns nichts vor, Leipzig ist die geilere Stadt, Leipzig ist auch links, da sind die ganzen Studenten und da würde keiner irgendwie AfD wählen, und es gab zwar,
ich will jetzt nicht unterschreiben. Also.
Ja, aber es ist jedenfalls nicht so krass wie in Dresden. Und ich war wirklich, ich habe ja viele Freunde in Dresden, unser Freund Olaf Schubert, ne, und wie sie alle heißen, diese vielen, vielen tollen Kabarettisten und Comedians aus Dresden, die wirklich toll sind. Und das letzte Wahlergebnis war einfach niederschmetternd. Und die haben sich einfach in Grund und Boden geschämt. Und sie sahen zwar immer, mit Pegida, das sind alles Leute aus dem Umfeld oder aus dem Umland, die sind alle nicht aus Dresden. Ja, aber leider ist das Wahlergebnis aus Dresden, das war leider ein absolutes Desaster. Und das war in Leipzig sehr, sehr viel besser. Und Leipzig ist einfach, hat schön was Kompaktes und hat eben in der Südstadt, da sind sehr, sehr viele Künstler und sehr viele junge Leute und sehr viel Musik, da ist einfach richtig
was. Ja, aber in Dresden gibt es auch die Neustadt, also komm, also das ist
ja auch, trotzdem, ich weiß, Leipzig, ich glaube,
wenn eine Stadt sehr groß ist, und Dresden ist ja doch eine Ecke größer als Leipzig. Dann hast du diese, die, multipliziert sich sowas natürlich auch eher, denke ich mal. Ne? Aber naja, ich finde das halt auch sehr interessant, also nicht nur in Deutschland, sondern auch wenn man ins Ausland fährt und wenn man jetzt so an Edinburgh oder Glasgow denkt, das ist ja auch eine Feindfreundschaft und im Prinzip
sind beides
Schotten und entweder du bist wirklich so eine Ansage wie London oder New York. Ja. Also die New Yorker, die machen sich, also in Manhattan machen sich über die Leute in New Jersey lustig und umgekehrt. Sowas befruchtet, sowas ist halt auch einfach so, da entstehen auch Geschichten. Weißt du, das ist so dieses nicht umsonst gibt es ein Musical, ein Theaterstück hier bei uns in Wanne-Eickel im Mondpalast, das Ronaldo und Julia heißt. Also da geht es um einen Dortmund-Fan, der sich in eine Schalkerin verliebt. Da sind wir wieder bei Shakespeare, weißt
ja,
du?
Ja, schön.
Das sind Geschichten, oder denk an den großen Graben von Asterix.
Ja, sicher doch.
Das ist einfach so dieses Ding. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, Ost-Berlin und West-Berlin, das ist jetzt immer noch natürlich.
In gewisser Weise ja, ja.
So eine Reibungs-.
Aber ich habe trotzdem den Eindruck, das war in den 90er Jahren war Ost-Berlin natürlich der heiße Scheiß und im Westen, das hat niemanden interessiert.
Ja.
Das hat sich aber so aufgeweicht. Das ist eigentlich wurscht. Also ob man nun in Mitte bzw. Friedrichshain oder in Kreuzberg ist, es ist eigentlich überall cool und schön und macht viel Spaß. Und es hat sich so aufgeteilt. Also wo ich bis vor 10 Jahren dachte, also eigentlich die ganzen Künstler und die ganzen Studios und alle Kreativen sind ausschließlich in Friedrichshain oder so untergebracht, hat sich das mittlerweile aufgeweicht, also wo man wirklich sagt, nee, das ist schon jetzt hier in Steglitz oder in Schöneberg oder so, aber während du so geredet hast, ist mir noch eine Sache eingefallen, ich glaube, dass sehr, sehr viele DDR-Bürger sich auch darüber einig waren, dass Karl-Marx-Stadt tatsächlich kein Ort ist, wo man gerne leben möchte. Also Karl-Marx-Stadt war schon immer hässlich und ich finde, Karl-Marx-Stadt arbeitet hart dran aus diesem hässlichen, das ist eine hässliche Stadt. Also ich bin da ja mit Vicky Womit regelmäßig gewesen und die Menschen da sind nett. Ich verstehe sie zwar nicht immer, weil sie wirklich ein ganz anderes Sächsisch sprechen als das Leipziger.
Wir reden von Chemnitz, ne?
Wir reden von Chemnitz mittlerweile, ne? Mittlerweile heißt es Chemnitz. Der Karl-Marx-Schädel ist immer noch die Nüschelallee, sagen ja die
Nüschel, ja.
Die Nüschelallee, sagen
wir. Schwer beeindruckend, der Schädel.
Dieser Schädel ist einfach ein unglaublicher Schädel. Und man fragt sich auch, warum haben sie den da hingestellt und warum Karl-Marx-Stadt und so. Egal, wie auch immer sei. Und war schon immer eine hässliche Stadt. Und mein Großvater väterlicherseits, der lebte da. Also ich war regelmäßig in Karl-Marx-Stadt, also heute Chemnitz. Und wie gesagt, sie tun ihr Bestes dafür, dass diese Stadt ein bisschen netter und schöner wird. Aber weißt, und dann passieren dann eben diese Übergriffe wie voriges Jahr, wo man sich dann auch an den Kopf greift und sagt, ey, ihr braucht euch da überhaupt nicht aufzuregen, ihr habt überhaupt keine Ausländer. Wovon redet ihr? Seid ihr alle bescheuert?
Ne? Ja, es ist ja, da sind wir wieder bei dieser Grundfrustration, ne? Und es gibt natürlich diese Städte, wo sowas dann auch, wo der Boden dann dafür da ist. Ich meine, Kriminalität in Duisburg ist auch wirklich höher als woanders. Und da gibt ja diesen Spruch, da möchte man nicht tot über dem Zaun hängen.
Genau, und nicht zu vergessen, aus Chemnitz kommt ja die fantastische Band Kraftklub.
Das stimmt, ja.
Felix Kummer, die ich ja sehr, sehr liebe. Und da gibt es ich weiß nicht, ob es das noch auf YouTube gibt, gibt es einen ganz tollen 20-Minuten-Film mit Felix Kummer, wo er eben über seine Stadt spricht und auch über die Schwierigkeiten. Ja. Und dass er eigentlich sagt, also eigentlich, wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, das sind viele, viele Städte in einem bedauerlicheren Zustand als Chemnitz. Ja, also ich weiß gar nicht, was die hier haben und so. Also ein sehr sympathischer, straighter Typ.
Das ist halt auch wieder das Problem, das hatten wir auch schon oft, dass viele Leute aus ihren Städten nicht rauskommen und sich mal woanders umgucken.
Ja.
Und das haben wir natürlich dadurch, dass wir reisen sind und hoffentlich auch bald wieder durch die Gegend reisen können. Sieht ja alles gar nicht so schlecht aus im Moment, dass wir halt auch die Vergleichsmöglichkeit haben. Und wenn du keine Stadt neben dir hast, wenn du keine andere Stadt hast, an der du dich reiben kannst, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon bediene, dieses Bild, aber dann hast du auch wirklich keinen Vergleich. Und dann passiert sowas halt. Und da ist wahrscheinlich Chemnitz eine schwierige Stadt. Gab es noch andere Städte, sowas wie St. Petersburg oder sowas in der DDR? Ich meine, es gab Eisenhüttenstadt und es gab...
Leuna gab es, Schwedt gab es, ja.
Ja, Moment, aber die auch so benannt worden sind.
Ja, Walter-Ulbricht-Stadt und so. Also das gab es
Walter-Ulbricht-Stadt?
Ja, Walter-Ulbricht-Stadt und wurde dann, glaube ich, zu Buna. Aber ich hoffe, Also ich hoffe, es meldet sich jetzt jemand und sagt, das stimmt alles gar nicht. Also ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau. Aber was ganz lustig war...
Nils Heinrich schreibt wieder mit.
Und Nils Heinrich schreibt mit. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch unseren ältesten Fan grüßen. Wolfgang Prick, 79 Jahre, ein kreuzfideler, aktiver, toller, kluger Mann. Wenn ich noch genauso fit bin, wenn ich mal 79 bin, ich bin noch genauso fit und so neugierig auf die Welt, so wie mein lieber Freund Wolfgang Prick, dann ist alles gut. Also schöne Grüße an ihn.
Du hast jetzt kreuzfidel gesagt, das kenne ich gar nicht. Ich kenne bumsfidel, aber...
Ne, kreuzfidel kann man auch sagen.
Bums.
Ja, bums wieder, da ist wieder ganz andere Sachen im Kopf. Nein, aber wie gesagt, was ganz interessant ist in dem Fall, als dann, nur als kleine Fußnote, aber das kann man ja auch später nochmal in einer anderen Folge, nochmal einer anderen Episode beleuchten. Der Tod von Walter Ulbricht war natürlich auch sehr interessant, nämlich aus dem Walter-Ulbricht-Stadion wurde dann das Zentralstadion, was jetzt die Red Bull Arena ist.
Ah.
Ja, beziehungsweise wurde auch umgebaut und so. Der Zentralstadion gibt es, glaube ich, gar nicht mehr und so. Aber egal, also jedenfalls an der gleichen Stelle war das Zentralstadion wie jetzt Red Bull Arena. Und nicht Red Bull Arena. Heißt sie Red Bull Arena? Doch, Red Bull Arena.
Ich glaube, sie heißt Red Bull
Arena. Doch, ja, genau. Jedenfalls Walter Ulbricht Stadion und dann bums hieß es dann Zentralstadion. Und so hieß das, ich glaube, aus Walter Ulbricht Stadt. Es gab noch Wilhelm Pieck Stadt Guben. Es gab auch die Wilhelm Pieck Stadt Guben, genau, die gab es noch.
Guben, direkt an der polnischen Grenze.
Genau.
Partnerstadt mit Gubin.
Gubin.
Nee, Gubin ist dann Polen. Das ist Polen, genau. Es gibt Guben und es gibt Gubin. Da habe ich mal gespielt in Guben, in der Öldi Bar.
Genau, hast du mir erzählt, in Guben.
In Guben, ja.
Man kann das so schön aussprechen, Guben.
Guben, komm Guben. Doch mal in die Öldi Bar.
Also erzähl, in der Öldi Bar, und das musst du erzählen, komm. Das war da diese Geschichte, wo du, da war alles irgendwie gekachelt, du hast zu ebener Erde alles gespielt.
Es gab keine Bühne. Also er hat, glaube ich, wirklich jahrelang, ich kann mich noch erinnern, dass ich noch im Duo war mit Heinz-Peter Lenkert. Und er rief an und sagt, komm doch mal nach Guben. Und was soll ich in Guben? Und dann habe ich mich breitschlagen lassen und bin 2004, da habe ich eigentlich den ganzen Sommer über in Berlin, den ganzen August, wir haben uns auch oft getroffen da und ich habe En Suite im Kookaburra gespielt, aber vorher mein erster Tryout, mein erstes Ausprobieren für mein damaliges neues Programm für Komm, geh weg, habe ich in Guben gemacht, kam da an, hol da den Schlüssel für das Hotel, es gab kein Hotel, es gab ein Apartment, was komplett verraucht war und ich habe beschlossen, in der gleichen Nacht noch zurückzufahren nach Berlin, weil das konnte ich mir nicht geben. Und es war halt nichts da. Es war halt nicht gekachelt, wie nennt man das, gefließte Kneipe.
Yeah.
Es war kein Mikro da, es war keine Anlage da, es war nichts da.
Mm.
Und ich dachte, wow, dafür bin ich jetzt hier hingedüst, dafür? Respekt. Und das war ein denkwürdiger Auftritt in Guben.
In Guben! Ja.
In Güben, geh doch nach Güben.
Geh doch nach drüben. Geh doch
nach Güben. Ja, ich kann wirklich nur sagen, also wenn ihr eine Stadt habt in der Nähe, die ihr nicht mögt, dann seid froh über diese Stadt und freut euch, dass ihr da quasi nicht leben müsst, aber das ist schön, wenn es diese Städte gibt, weil dann.
Aber jetzt musst du mir trotzdem noch am Ende musst du mir noch mal erzählen, was ist das eigentlich für ein Problem? Ich verstehe das nicht. Was ist eigentlich das Problem zwischen Köln und Düsseldorf?
Warum? Das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Kölner. Ich bin weder Kölner noch Düsseldorfer. Die Kölner, ich glaube, es liegt auch da wieder an der Landeshauptstadt, weil Düsseldorf hat damals den Zuschlag gekriegt. Ne? Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch nicht so lange. Das ist ja auch genau wie Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Ne? Ist ein künstlich zusammengepferchtes Bundesland, so wie Rheinland-Pfalz, ne? Oder Schleswig-Holstein. Da hast du dann auch wieder die Pfälzer und die Rheinländer, ne? Wo du dann sagst, du bist in Koblenz und sagst, du bist hier in der Pfalz. Nee, du bist in Koblenz, das ist was ganz anderes. Das ist wie wenn du in Dortmund sagst, du bist im Rheinland. Oder sag mal in Detmold, du bist in Westfalen. Da bist du in Lippe. Ne? Das sind so Territorialgeschichten. Und Düsseldorf hat damals den Zuschlag bekommen, von wem auch immer, dass Düsseldorf die Landeshauptstadt ist von Nordrhein-Westfalen. Und die Kölner waren damals und sind wohl, glaube ich, auch immer noch der Meinung, es müsste eigentlich Köln sein.
Und eine letzte Frage noch an dich. Warum war Bonn Bundeshauptstadt so lange? Weil Adenauer da gewohnt hat? Oder war das nicht so was ganz
Banales? Adenauer hat das, der alte Konrad hat das, glaube ich, für sich gemauschelt. Ich glaube, es war Kassel und Frankfurt waren noch irgendwie im Gespräch.
Witzig.
Also muss ich mir vorstellen, es wäre, ich meine, Bonn war halt immer Bonn. Also ja. Bonn ist auch schön, aber ist natürlich halt auch, ne, das ist auch, man sagt Köln, Bonn, ja, die Bonner. Und wenn du in Köln bist, kannst du auch sagen, ja, der kommt aus Bergheim und alle, hahaha, super, der kommt vom Land. Und du hast ja immer diese Nummernschild-Geschichte, ne?
Ja, ja.
Hier bei uns in Bochum gibt es ja die Ennepetal, ne, wo man sagt so, okay, die sind Leute, die wohnen schon auf dem Land, das sind alles Bauern. Ne? Und ja, das, ich finde sowas einfach sehr wichtig und man muss sowas einfach auch mal nicht nur sagen, hier die Leute aus Dortmund sagen, die Gelsenkirchener sind scheiße, sondern ohne die Gelsenkirchener hättet ihr keinen Partner, ihr hättet keinen Gegner
ja,
auf Augenhöhe,
ja, ja.
Um mal wieder beim Fußball zu bleiben.
Ja.
Und wenn ihr den nicht hättet, dann wärt ihr ein x-beliebiger Kackverein, da wärt ihr wahrscheinlich irgendwo so gelandet wie Bochum, weißt
ja,
du?
Ja.
Bochum irgendwo mal in der zweiten Liga und nicht wieder hochkommen. Ne, das ist know your enemies. Also man muss den Gegner nicht nur das Gegenüber.
Aber dafür hat Bochum ein fantastisches Theater und seit Jahrzehnten. Also das immer ist richtig, interessantes, ja. Geiles Theater. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, also was Fußball betrifft, bin ich ein völliger Depp und habe keine Ahnung.
Da müssen wir mal
Ahnung.
Drüber reden, auch mal über Fußball. Oh, auch gerade weil wir da nicht.
Oh, ich habe null Ahnung. Und deswegen wäre ich.
Es geht nicht drum. Es geht um die kulturelle Wichtigkeit, um die kulturelle Relevanz. Und das ist jetzt gerade in dieser Zeit halt ein ganz großes Thema, Thomas.
Ja.
Und das ist wichtig. Wir müssen Fußball nicht mögen, aber wir müssen drüber reden.
Okay.
Ja.
Gut. Du bist immer sehr streng mit mir. Ne? Das merkst du.
Nein,
aber weißt du was? Ich musste da nämlich dran denken. Ich habe dir doch den Link geschickt. Da gibt es jetzt einen Podcast mit dem großartigen Stephen Wilson, den ich ja sehr liebe, mit Tim Bowness. Und da unterhalten sie sich über Schallplatten. Und wichtige Schallplatten. Und jedenfalls haben sie sich unterhalten über die zweite Paul McCartney-Platte. Und dann fing Tim Bowness an, über London Town zu sprechen. Und dann sagte Stephen Wilson, nein, wir sprechen jetzt nicht über London Town, wir sprechen jetzt über die zweite Paul McCartney-Platte. Ja, aber die ist auch toll. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will jetzt über McCartney 2 sprechen. Deswegen sitzen wir zusammen. Ja, ja. Und Stephen Wilson ist ganz streng, aber er hat recht.
Aber es geht in dem Podcast, den du mir empfohlen hast, den ich gehört habe übrigens.
Ja.
Und du kommst ja immer wieder an mit Stephen Wilson. Und ich werde mich jetzt auch mit Stephen Wilson befassen, weil ich mich ja doch, jetzt sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema. Aber ich möchte diesen Podcast gerne nochmal featuren.
Ja.
Wie heißt der nochmal?
Oh Gott, was? Wie heißt der? Ich schreibe ihn in die Beschreibung mit rein.
Album of the Year oder
Album of the Year, ja. Also diejenigen, die Stephen Wilson kennen, die wissen es wahrscheinlich schon.
Genau.
Oder,
ne? Und das ist nochmal abschließend, also Album nicht nur unser. Nicht nur unseren Podcast hören, nicht nur Oh My God hören und nicht nur Streter Benner Streberg und Drückst du mal Rekord, sondern du hast mich auf zwei Podcasts gebracht und da können wir zum Ende ein bisschen Werbung machen für diesen Podcast. Erstmal dieser Stephen Wilson Podcast,
ja.
Ist sehr, sehr schön für Leute, die Musik lieben. Und dann hast du mir die Soda Jerkers?
Soda Jerkers, das ist auch toll. Ein englischsprachiger Interview-Podcast.
Aus Liverpool sind die, glaube ich, die beiden. Die haben einen wunderschönen Slur, einen wunderschönen Akzent.
Ja, aber selbst ich, der ja des Englischen nicht so mächtig bin wie du, verstehe das ziemlich gut. Und sie haben in jeder Folge irgendeinen Superstar. Und das ist ganz, ganz toll.
Interessante Leute.
Ja.
Total interessante Leute.
Ja, ganz
geil. Sie haben Nile Rodgers, ich habe das mit Alan Jones gehört. Und sie haben sogar Paul McCartney einmal, ne? Glaube ich. Und das
ganz
reden die mit, oder hier Huey Lewis habe ich gehört, da reden die mit Songschreibern und Musikern über das Songschreiben.
Ja.
Und das ist sehr, sehr, sehr interessant.
Das sind zwei
Podcasts, die wir euch empfehlen können, falls ihr musikaffin seid. Und das, ich sag mal einfach mal, das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass unsere Hörerschaft einen guten Song zu schätzen weiß.
Und eigentlich, pass auf, und wenn wir über Musik reden und dieses Jahr und über Deutschland, dann müssen wir eigentlich auch mal über Beethoven reden.
Das können wir die Tage machen, ja.
Ja, können wir auch mal machen, weil ich habe nämlich jetzt vor kurzem, gestern, habe ich wieder mal Beethoven mir angehört und ich bin wirklich aus den Latschen gefallen, nicht nur, weil ich das alles drauf habe, weil ich das als Kind alles gehört habe, sondern wie großartig Beethoven ist, was der für tolle Musik gemacht hat, das ist ja unfassbar.
Das ist ein Gigant. Das sagt jemand, der aus der Bachstadt Leipzig kommt.
Ja, stimmt.
Und du weißt, was Beethoven und Sid Vicious und Winston Churchill gemeinsam haben.
Sie haben am gleichen Tag Geburtstag, oder?
Nein.
Nein.
Na komm, überleg doch mal.
Scheiße.
Sid Vicious, Beethoven und Winston Churchill. sind beide vom, alle drei vom gleichen Schauspieler dargestellt worden.
Gary Oldman.
Gary Oldman.
Stimmt,
war
stimmt.
Sowohl Sid Vicious als auch Beethoven als auch Winston
Churchill. Stimmt. Ja, 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 genau, du hast recht.
So, mein Lieber, wir haben über Städte gesprochen, ja, und es war mal wieder ein Fest und ja, schön, dich gehört zu haben. Und ich hoffe, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal bei unserem kleinen Ost-West-Dialog.
Blühende Landschaft.
Das können wir besser. Das können wir, machen wir schön unisono. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal bei
Blühende Landschaften.
Ne.
Ich mache jetzt aus.
Drückst du mal Stopp?